Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Nachlese zur COP27, die Weltklimakonferenz. Nur Minimalanforderungen, bei Emissionen nichts erreicht und der neue Ausgleichsfonds für ärmere Länder eine noch hohle Hülle. So klingen die Bilanzen zu dem Gipfel in Ägypten. Was ist jetzt zu tun, damit Schwung in die Sache kommt? Was kann Wissenschaft tun, damit zumindest bisherige Klimaziele umgesetzt werden? Ich habe darüber heute mit Ottmar Edenhofer gesprochen, Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung.
Jetzt geht es um die Frage, wie soll man denn das eigentlich machen? Wie wollen wir in der Zukunft leben? Und diese Debatte, die kann natürlich nie und nimmer eine Debatte in der Wissenschaft sein.
Sondern das ist eine Debatte, wo Wissenschaft und Politik miteinander agieren, für das sich Forscherinnen und Forscher viel besser rüsten müssten. Ein ungemein wichtiges Zusammenspiel und gleichzeitig ein ungemein schwieriges.
Ja, da würde ich sagen, da ist die größte Schwäche. Und das kann man vielleicht mal an zwei Themen klar machen. Zum einen ist es so, dass wir gerade in den Berichten des Weltklimarats ja Technologien sehen und Innovationen, die notwendig sind, die wir noch gar nicht verfügbar haben. Also die sogenannten CO2-Entnahmetechniken sind da ein gutes Beispiel, eben CO2 aus der Atmosphäre zu entziehen. Denn selbst wenn wir jetzt mit der Emissionsreduktion sehr erfolgreich sind, also die Erneuerbaren stark ausbauen, werden wir solche Entnahmetechniken benötigen. Aber diese Entnahmetechniken, die sind noch nicht einmal in der Pilotphase. Wenn wir die 2040 zur Verfügung haben wollen, dann müssen wir jetzt damit beginnen, diese Techniken nicht nur zu bewerten und auf dem Papier durchzudeklinieren, sondern müssen wir da Pilotprojekte aufsetzen. Und erst aus Pilotprojekten können dann größere Projekte und dann können die diffundieren. Also der technische Fortschritt und die Innovation, die braucht Zeit. Und dafür muss es natürlich auch eine politische Strategie geben, einen politischen Rahmen. Was viele Leute nicht verstehen, ist, dass technische Entwicklungen eben sehr stark davon abhängen, dass die Rahmenbedingungen geklärt sind. Zum Beispiel muss bei diesen Entnahmetechniken geklärt werden, wie die unterstützt werden sollen, wie die subventioniert werden sollen, nach welchen Kriterien. Da gibt es erste Überlegungen dazu, aber da ist die Politik sehr saumselig, das umzusetzen. Und sicherlich ist es auch so, dass dort die Kommunikation und der Austausch zwischen Wissenschaft und Politik noch gar nicht so richtig klappt. Aber das ist ein Bereich, wo die Politik natürlich eben Versäumnisse hat. Aber es gibt andere Bereiche, die man dann umsetzt, wo es dann also sehr schwer wird und wo Politiker dann auch das Risiko eingehen, dass sie nicht wiedergewählt werden. Ich nenne da mal so Stichworte wie eine City-Maut, um die städtischen Verkehrsemissionen einzudämmen, oder Lkw-Maut oder der CO2-Preis oder verschärfte Standards im Automobilsektor. Das sind Themen und Instrumente, deren Umsetzung für Politiker mit hohen Risiken behaftet sind.
Und da kommen wir dann in Forschungsfelder wie zum Beispiel Soziologie, Kommunikationswissenschaften, Psychologie letztlich auch oder auch ethische Fragen. Ist das vernetzt genug schon inzwischen?
Nein, das ist noch nicht vernetzt genug, weil ich denke, da gibt es große Schwierigkeiten. Zum einen, dass die einzelnen Sozialwissenschaften miteinander sprechen. Und Sozialwissenschaften haben ja im Gegensatz zu den Naturwissenschaften immer die Neigung, dass sie Dinge eher überdifferenzieren und dass sie gerne dann auch eigene Communities bilden. In den Naturwissenschaften ist es ja so, dass der technische, wissenschaftliche Fortschritt ja so geht, dass das Wissen allgemeiner wird, dass es kanonisiert wird, dass man dann eben auch sehr viel mehr Konsens erreicht. In den Sozialwissenschaften ist es sehr viel schwerer. Damit ist es auch sehr viel schwerer, in den Sozialwissenschaften gesicherte Erkenntnisse an die Politik weiterzugeben.
Aber woher kommt das? Hat da auch diese etwas klassischere Trennung Naturwissenschaften, Technik, Medizin früher noch einen Teil daran? Also die direkt zu praktischen Umsetzungen in Krankenhäusern, im Autobau oder Ähnliches führten und dass Sozialwissenschaften über eben sehr viel komplexere gesellschaftliche Zusammenhänge forschten?
Also die Komplexität ist sicherlich ein Thema, aber es ist ein Angebots- und Nachfrageproblem. Also es gibt nicht das Angebot an Wissenschaft, das exzellent und zugleich relevant ist in ausreichendem Maß. Und die Nachfrage ist zwar manchmal gegeben, aber Politikerinnen und Politiker, die hören dann natürlich am liebsten dann auch die Ergebnisse, die sie unterstützen. Und so eine Ex-Post-Evaluierung von Politik, also eine nachträgliche Evaluierung, was hat funktioniert und nicht funktioniert, das hören Politiker überhaupt nicht gern. Aber Sie haben natürlich recht, es gibt ein wissenschaftsinternes Problem, nämlich das Problem der werturteilsfreien Wissenschaft, die säuberliche Trennung von Fakten und Werten. Und diese philosophische Grundoption des Positivismus, die ist immer noch in der Wissenschaft virulent und lebendig. Und Deswegen haben auch viele Wissenschaftlerinnen große Schwierigkeiten, sich dann auf Prozesse einzulassen, wo klar ist, dass Werte und Fakten so feinsäuberlich nicht zu trennen sind und wie man sich dann eben dort positionieren kann und muss, wenn es dann eben auch um Wertfragen geht, um Wertentscheidungen. Und das ist ja in aller sozialwissenschaftlichen Forschung unvermeidbar, denn wenn ich zum Beispiel ein Politikinstrument bewerte, dann geht es ja immer um solche Fragen, wie ist das Instrument effizient, welche Verteilungswirkungen hat es auf Haushalte, auf Industrie? Und da ist es dann eben wichtig, dass Wissenschaftler lernen, mit Werten in einer aufgeklärten Art und Weise umzugehen, dass man diese Werte expliziert, dass man sie in einen Entscheidungskontext stellt und dass man dann eben auch Alternativen aufweist.
Als ein Beispiel fällt mir ein, dass das freie Autofahren bei uns in Deutschland sehr stark verknüpft ist eben mit Freiheitswerten, dass daraus quasi eine Norm generiert ist und dass man sich daran jetzt abarbeitet. Aber mal ganz ehrlich gefragt, sind denn alle Klimawissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch Politikberater?
Nein, das nicht, das müssen sie auch nicht sein. Aber wer Politikberater sein will als Wissenschaftler, und das ist eben das Wichtige. Es geht nicht darum, dass man Ersatzpolitiker wird. Wissenschaftliche Politikberatung, die evidenzbasiert ist, die eben dann sagt, wir haben uns die Fallstudien angeschaut, wir haben uns die Evidenz angeschaut, das ist sehr mühevoll. Und da muss natürlich auch auf der anderen Seite bei den Entscheidungsträgerinnen in der Politik was passieren. Die müssen dann eben lernen, dass sie sehr viel geduldiger zuhören und dass eben die Wissenschaft nicht dazu dient, längst gefällte politische Entscheidungen einfach nur noch zu legitimieren.
Wenn Sie das jetzt alles so skizzieren, hätten Sie sich das so gedacht, als Sie angefangen haben als Klimaforscher, wie die Anforderungen sind?
Nein, das hätte ich nicht. Also ich kann mich noch gut erinnern, als ich vor 20 Jahren angefangen habe, mit einem Kollegen darüber nachzudenken, wie viele Ressourcen man eigentlich, fossile Ressourcen man aus dem Boden holen kann und wie die auf den Anstieg der globalen Mitteltemperatur wirken. Das war so ein Gedankenexperiment, das dann für die weitere Forschung für mich ganz zentral war, wo wir auch viele Fehler gemacht haben. Aber anzufangen, das Klimasystem zu verstehen, bis hin zur Frage, wie viele fossile Ressourcen im Boden sind und dann den Bogen zu spannen zur Frage, welche Politikinstrumente haben eigentlich funktioniert, zum Beispiel im Verkehrsbereich und dann mit Kollegen über Machine Learning Forschungsprogramme aufzusetzen, um das herauszufinden, bis hin dann zu der Frage, welche Verteilungswirkungen hat der Gaspreisanstieg und die CO2-Preise, das hätte ich mir nie gedacht. Und das macht natürlich auch den intellektuellen Reiz dieses Feldes aus.
Es gibt da ja noch einen Player, den haben wir jetzt nicht angesprochen bisher, die Medien, sage ich jetzt. Ist das auch da eine Herausforderung, Interdisziplinarität, die Komplexität dieser Krise, nicht Einzelheiten zu beleuchten, sondern diese Vernetzung zu schaffen?
Ja, also das ist eine Herausforderung, das ist aber auch eine absolute Notwendigkeit. Denn wir haben ja vorher gesagt, also Politiker mögen etwas überhaupt nicht, wenn man also ihre Politik nachträglich bewertet, wissenschaftlich bewertet. Wenn es die Medien nicht gäbe, dann könnten wir darüber nie sinnvoll diskutieren. Wie wollen wir denn das eigentlich alles machen? Das Wie ist ja eine Riesendebatte und das ist aus meiner Sicht sogar die wichtigste Debatte. Denn das, ob es ein Problem gibt und mit welchen Folgen wir im schlimmsten Fall zu rechnen haben, das ist wichtig. Das bildet aber den Hintergrund. Jetzt geht es um die Frage, wie sollen wir denn das eigentlich machen? Wie wollen wir in der Zukunft leben? Und diese Debatte, die kann natürlich nie und nimmer eine Debatte in der Wissenschaft sein, ausschließlich. Und das kann auch nie und nimmer eine Debatte sein zwischen Wissenschaft und Politik, so wichtig dieses Interface ist. Und das muss am Ende eine Debatte sein, in der die Zivilgesellschaft, die Öffentlichkeit mit beteiligt ist. Und das kann natürlich nur gehen mit den Medien und das ist dann eben auch wichtig, dass in den Medien die Wissenschaft fair und offen und auch kontrovers, wo es notwendig ist, dann diskutiert wird. Und dort, wo es einen Konsens in der Wissenschaft gibt, sollten die Medien dann eben auch darüber berichten, wo es einen Konsens gibt.
Einen kleinen Vorgeschmack haben wir in der Pandemie bekommen. Und jetzt kommt mir ein Gedanke. Bei Bundestagswahlen wird meistens auch sehr stark darüber berichtet, was Politik, was einzelne Parteien vorhaben. Sollte der Fokus stärker darauf liegen, zu analysieren, wie ihre Versprechen umgesetzt wurden und das sehr faktenorientiert, also diesen Ast zu stärken, nach allem, was Sie jetzt eben skizziert haben?
Das fände ich eine großartige Sache und zwar nicht nur immer um Shaming und Blaming zu betreiben, aber ich glaube, es ist nicht so heilsam, wie sich vor Augen zu führen, welche Politik hat funktioniert und welche Politik hat nicht funktioniert. Das ist in der Medizin, wären wir entsetzt drüber, wenn die Medizin sich keine Rechenschaft drüber abgibt, geben würde, welche Medikamente gewirkt haben und welche nicht. Und in der Politik müssen wir das eben auch tun. Und wir müssen sehr viel besser verstehen und rausfinden, was klappt und was nicht klappt. Ich habe das immer im Weltklimarat erlebt. Man konnte mit den Delegationen über Zukunftsszenarien immer sehr leicht reden. Da waren die immer ziemlich sicher, dass, wenn die eintreffen, sie nicht mehr in den Entscheidungspositionen sind. Aber wo es immer ziemlich kritisch geworden ist, wenn man über solche Fragen geredet hat, wie ist es eigentlich mit der Kfz-Steuer oder funktioniert eigentlich der europäische Emissionshandel? Und wenn ja, warum? Da wurden alle Delegationen immer sehr nervös und das sollte uns eigentlich zeigen, dass dort die Debatte lohnend ist.
Ottmar Edenhofer, Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, dazu, wie es stärker vorangehen könnte in der Klimapolitik.